Das war immer meine Leidenschaft, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Ich habe das schon in die Poesiealben reingeschrieben, dass ich mal Catcher werden möchte. Und ja, habe alles dann daran gelegt, ohne daran zu denken, ob Geld oder Erfolg kommt. Und das kam dann am Ende mit der harten Arbeit ganz automatisch.
All You Can Stream, der Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie und ich nehme euch gemeinsam mit meinen Redaktionskollegen zweimal im Monat mit auf eine Reise durch die Welt des Streamings. Hier erfahrt ihr, welche Neustarts ihr wirklich gesehen haben müsst und hört noch dazu spannende Interviews rund um die Film- und Serienwelt. In der heutigen Folge spricht Wrestling-Star Ludwig Kaiser über den Netflix-Start der WWE in Deutschland. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital. Ihr habt es gerade schon gehört, ich bin Melanie und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt zu einer Folge, die ein ganz anderes Label trägt als sonst. Also wenn ich dem Ganzen jetzt so einen roten Faden geben müsste oder irgendwie so ein Thema, was sich durch die Folge heute durchzieht, dann ist es tatsächlich ungewöhnlich, weil es geht um Sport, es geht um Wrestling im Detail, im Spezifischen. Und zwar um Live-Events, die jetzt bei Netflix zu sehen sind. Netflix hat sich nämlich die Live-Shows der WWE, der größten weltweiten Wrestling-Liga, eine amerikanische Liga, gesichert und zeigt seit April die Live-Premium-Events, die alle paar Wochen stattfinden. Und dazu habe ich gesprochen mit Ludwig Kaiser, alias Marcel Bartel, ein deutscher Wrestler, der bei der WWE Karriere gemacht hat. Ein super spannendes Gespräch, auch wenn ihr kein Wrestling-Fan seid, bleibt unbedingt dran, also es lohnt sich. Aber ich habe natürlich auch jede Menge andere Streaming-Highlights mit dabei, also keine Sorge, ihr findet hier auf jeden Fall was, was euch gefällt. Und für ein Thema habe ich mir natürlich wieder Unterstützung aus der Redaktion an die Seite geholt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Das letzte Mal ist schon eine ganze Weile her. Hallo Ulrike.
Das stimmt. Hallo Melanie.
Ich finde es total interessant, dass diese Live-Events, wie zum Beispiel Wrestling, was jetzt startet, eben mittlerweile eine immer größere Rolle auch bei Streamern einnehmen. Ist das was, was du auch tatsächlich privat nutzt oder inwieweit kannst du dich dafür begeistern, dass das jetzt ein Thema ist bei ganz vielen Streamern?
Ich wundere mich eigentlich selber, dass ich noch nicht so doch richtig den Draht zu Wrestling gefunden habe, weil das ja eine sagenhafte Show ist, die ja auch wirklich viel mit Schauspiel zu tun hat. Müsste ich wirklich noch mal versuchen und einsteigen. Live, muss ich sagen, nutze ich es bislang tatsächlich nur für die tollen Preisverleihungen. Also ich habe die Oscars schön bei Disney Plus gestreamt. Früher habe ich mir immer die Nächte um die Ohren geschlagen. Gut, die fangen ja jetzt auch früher an, ne? Aber das fand ich super bei Disney, weil man da ja auch das Original aus den USA, die Übertragung sozusagen hat. Und bei Netflix gibt es ja, ich glaube jetzt das zweite Jahr in Folge war es, die Actor Awards, die kommen ja etwas früher. Die habe ich auch geguckt.
Also absoluter Film- und Serienfokus da in der Hinsicht.
Ja, ja.
Diese Sportevents sind ja mittlerweile auch ein größeres Thema. Also wir hatten jetzt Anfang diesen Jahres, war das meines Wissens, wo dieses Skyscraper-Event ganz groß war, wo ein Mann einen Wolkenkratzer hochgeklettert ist und man das live streamen konnte. Ich war etwas skeptisch, weil ich hätte ja auch live gestreamt, wie er runterfällt, wenn was passiert wäre. Also das fand ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich makaber.
Das finde ich auch sehr gewagt. Es scheint ja gut gegangen zu sein. Ich habe es nicht geguckt, auch das, aber ich habe es mitgekriegt. Klar, das wurde ja auch riesengroß angekündigt. Aber das, also ich ja, kann mir auch immer gar nicht vorstellen, dass die das wirklich komplett live durchziehen, dass das nicht doch irgendwie so ein bisschen zeitverzögert ist, wie sie es ja eigentlich auch zum Beispiel bei den Preisverleihungen machen, falls da jemand aus der Rolle fällt. Das wäre ja unvorstellbar, wenn der da live abgestürzt wäre und wir wären alle dabei gewesen. Also,
nee, möchte man sich nicht vorstellen. Mm-mm. Aber Wrestling ist auf jeden Fall spannend. Das wird hier gleich noch Thema und gleich wird auch Thema Only Margo. Und bevor wir darüber reden, verabschiede ich dich nochmal ins Off und wir hören uns gleich. Mach's gut.
Bis gleich.
Kurz und übersichtlich. Schauspielerin Charlize Theron hat in Filmen wie Mad Max Fury Road und The Old Guard bereits ihr Können in Sachen Stunts unter Beweis gestellt. Nun kommt ein weiterer Actionfilm mit ihr in der Hauptrolle und zwar Apex, ab dem 24.04. bei Netflix verfügbar. Und darin geht die Schauspielerin definitiv an ihre körperlichen Grenzen, denn sie spielt eine Frau, die nach dem Tod ihres Partners auf eine Freak-Climbing-Tour in Australien geht und dort aus dem Nichts scheinbar von einem sehr hinterhältigen Killer verfolgt wird. Der wird übrigens gespielt von Taron Egerton, den kennt ihr ganz bestimmt, und zwar unter anderem aus Rocketman. Da hat er nämlich Elton John gespielt. Falls ihr euch beim Schauen dieses Films fragt, wie echt diese ganze Umgebung ist, ich kann euch sagen, gedreht wurde tatsächlich im australischen Outback, nämlich im Bundesstaat New South Wales. Und es war also bei diesem Film Outback statt Studio angesagt und für Charlize Theron auf jeden Fall jede Menge körperliche Herausforderungen. Vor mittlerweile 2 Jahren gelang dem Comedian, Schauspieler und Drehbuchautor Richard Gett mit der Netflix-Serie Rentierbaby ein Welterfolg. Jetzt erscheint sein neues Projekt und das heißt Half Man. Ebenfalls eine Serie und die startet ab dem 25.04. bei HBO Max. Im Zentrum der Story stehen 2 Männer, deren Leben seit über 3 Jahrzehnten miteinander verwoben ist. Die sind nämlich mal mehr und mal weniger gute Freunde gewesen in der Zeit. Und ja, wir erleben eine Reise quasi von den 80ern bis in die Gegenwart und sehen, welche Schicksalsschläge und welche schönen Momente die beiden miteinander erlebt haben. Merken auch, dass die im Jugendalter sehr, sehr eng waren und sich dann im Erwachsenenalter immer mehr auseinandergelebt haben. Und ja, wir durchleben eine intensive Freundschaft mit vielen Höhen und Tiefen. Und jetzt kommen wir zu dem angekündigten Live-Event, und zwar Wrestling. Es gibt die große amerikanische Wrestling-Liga WWE, die größte Wrestling-Liga der Welt. Und die hat jede Menge Live-Events im Jahr, neben den Wochenshows, die auch noch stattfinden. Aber an besagten Live-Events hat sich Netflix jetzt die Rechte gesichert. Und es geht los mit WrestleMania, dem größten Event des Jahres, was sich über 2 Tage zieht. Und das findet am 18. und 19.04. statt, ab 0 Uhr nachts. Aber keine Sorge, ihr könnt euch das hinterher natürlich in der Aufzeichnung anschauen, wenn ihr es nicht live nachts sehen wollt. Für alle, die es nicht wissen, Wrestling sind inszenierte Showkämpfe mit ganz vielen Side-Stories, die da noch stattfinden. In dem Fall mit den größten Stars der besagten Liga. Und seit ein paar Jahren ist der Pinneberger Marcel Bartel Teil der WWE, offiziell unter dem Ringnamen Ludwig Kaiser. Gerade ist er aber undercover unterwegs, und zwar in einer mexikanischen Liga als El Grande Americano. So heißt es zumindest. Offiziell bestätigt worden ist das Ganze natürlich nicht. Wir haben ihn jetzt auf jeden Fall im Interview und er spricht über seine Laufbahn und den Weg zur WWE. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen riesengroßen WWE-Star zu Gast habe, und ich muss dich jetzt am Anfang aber einmal fragen, wie soll ich dich jetzt in diesem Gespräch am besten ansprechen? Mit Ludwig Kaiser, mit Axel Dieter Junior oder mit Marcel Bartel?
Wow, du bist da richtig gut vorbereitet. Ganz wie du magst. Marcel, Ludwig, Junior haben viele immer gesagt, ist alles gut, ganz wie du das möchtest.
Dann bleiben wir bei Marcel, wenn das für dich okay ist.
Ja, klar.
Die Premium-Live-Events, die kommen jetzt zu Netflix, also hierzulande. Weltweit ist das aber schon seit vergangenem Jahr der Fall. Inwieweit hast du durch Netflix das Gefühl, dass die WWE nochmal einen anderen Boom erlebt hat? Weil du kennst das vorher und du kennst das hinterher.
Ja, es ist schon nochmal ein Riesenschritt gewesen. Also natürlich, die Marke an sich WWE ist in so gut wie jedem Land repräsentiert und auch bekannt. Aber das natürlich dann nochmal unter dem Netflix-Banner hat nochmal eine andere Strahlkraft gehabt, glaube ich. Und ist, glaube ich, für uns auch in Deutschland wichtig. Das ist eine Riesennachfrage in Deutschland. Und ich glaube, dass das genau das Richtige ist, mit Netflix jetzt das Ganze ein bisschen zugänglicher zu machen. Und ich bin sehr, sehr begeistert. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
Hast du das Gefühl, dass das Ganze mittlerweile noch eine Nische ist? Oder ist das schon Mainstream geworden jetzt im Laufe der Jahre?
Ja, also wenn man sich die Shows anschaut, dann schreit das auf jeden Fall komplett nach Mainstream, weil das, was wir machen, macht keiner besser auf der Welt. Ne? Das sind ja Jahrzehnte von Erfahrung und die Stages werden nicht mehr größer als bei WWE. Vor allen Dingen WrestleMania steht vor der Tür, das größte Event des Jahres. Deswegen, ja, ist schon was ganz, ganz Besonderes und zeigt auch so ein bisschen, wo die Richtung hingeht. Klar, Wrestling am Ende des Tages in Deutschland wird wahrscheinlich niemals Bundesliga sein. Aber genau da liegt, glaube ich, halt auch der Witz und irgendwo auch das, was es spannend macht, weil es eben nichts anderes gibt, was ja das alles irgendwie einschließt oder irgendwie beinhaltet, was WWE eben beinhaltet. Und ich glaube, jeder, der mal live dabei war, der weiß auch genau, wovon ich da rede.
Besonders ist natürlich auch dein Werdegang. Du bist geboren in Pinneberg, hast gelernt, also auch in Hamburg, was mein Herz jetzt natürlich sehr, sehr glücklich macht. Und Wrestling hat in Deutschland ja gefühlt lange Nischendasein gehabt. Und dein Vater war aber ein Vorreiter des Sports, also zumindest hierzulande. Wie würdest du die Ära, in der er sich damals bewegt hat, so ein bisschen mit dem Wrestling hierzulande auch jetzt vergleichen? Wie hat sich das verändert?
Sich ganz doll verändert. Also als Wrestling an sich hat, würde ich so ein bisschen aufteilen auf Mexiko, Japan und Europa, was so die Schichtsträchtigkeit angeht und jedes von diesen Stilen ist so ein bisschen anders. Deutschland und Europa damals hat viel in Zelten damals stattgefunden, tatsächlich in Turnieren quasi. Ging manchmal 2 bis 3 Monate jeden Abend mit 5 bis 10.000 Leuten da drin, ging richtig zur Sache. Und Amerika war halt immer schon so ein bisschen mehr auf Spektakel und Show-Effekte und so weiter aus. Und ich rede ja so von den 60er, 70er Jahren. Mein Papa war auch schon ein bisschen älter. Und ja, genau, deswegen hat das alles noch mal so ein bisschen eine andere Richtung in Deutschland gehabt. Ein bisschen anders gewesen und so weiter. Aber da komme ich eigentlich her aus der Ecke vom Wrestling. Natürlich habe ich auch die ganzen Stars von Hulk Hogan zu Bret Hart, Undertaker und so weiter geschaut, als ich klein war. Aber ich komme eigentlich so aus der Ecke und hat alles irgendwie in Deutschland damals nochmal so einen ganz, ganz eigenen Stil gehabt.
Du hast in Hamburg damals auch zur Ehrung deines Vaters den Ringnamen Axel Dieter Junior angenommen. Ist das für dich Fluch oder Segen gewesen? Weil es war dann natürlich schon ein prominenter Name, mit dem du da gestartet bist.
Ja, voll, aber war immer Segen für mich. Also ich habe noch nie irgendwie, nicht für eine Sekunde in meiner Karriere irgendwie so das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie im Schatten stehe oder so. Das war mir irgendwie auch nie wichtig. Meine Zielsetzung war nie irgendwie größer oder bekannter oder erfolgreicher zu werden als mein Dad. Ich habe das immer für ihn gemacht. Ich habe immer irgendwie die ersten 10 Jahre von meiner Karriere auch in seinen Stiefeln gekämpft und so. Und dann war es für mich nur logisch, dass ich irgendwie auch für mich in Sache von Ehre und Stolz irgendwie den Namen weiterzutragen. Das habe ich dann über 10 Jahre gemacht. Bei WWE ist das alles dann ein bisschen anders mit Copyrights von Namen und so weiter. Deswegen hat sich das dann geändert. Aber die ersten 10 Jahre war ich sehr, sehr stolz, in den Boots meines Vaters zu kämpfen und seinen Namen auch tragen zu dürfen.
Ich habe ein altes Video gesehen von der WXW Live-Show, wo er damals zu dir gesagt hat, aus dir wird mal was Großes. Ich glaube, das war 2013. Hast du damals gedacht, dass jemals irgendwie bei dir, aus dir wirklich der wahrscheinlich erfolgreichste deutsche WWE-Wrestler werden könnte?
Eigentlich, also das ist der schönste Moment meiner Karriere gewesen auf jeden Fall. Das war in der Hamburger Markthalle, sowieso schon ein ganz geschichtsträchtiger Ort für uns in Hamburg. Und ja, das war so, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Für mich war das nie so, also meine ersten 10 Jahre habe ich ja in Europa verbracht mit Wrestling. Und für mich war das nie so, dass ich irgendwie meine Zielsetzung war, Geld zu machen oder irgendwie bekannt zu werden oder so. Ich wollte immer meinen Dad stolz machen. Ich wollte irgendwie das machen, was er gemacht hat. Sind durch ganz Deutschland getingelt mit der WXW damals, jedes Wochenende unterwegs, irgendwie von... Ja, vor, sag ich mal, 100 bis auch mal 1.000 Leuten, sowas in dem Dreh. Das war gar nicht die Zielsetzung, das war auch, habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das war überhaupt nichts Realistisches für mich. Aber ja, es war immer meine Leidenschaft, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Ich habe das schon in die Poesiealben reingeschrieben, dass ich mal Catcher werden möchte. Und habe alles dann daran gelegt, ohne daran zu denken, ob Geld oder Erfolg kommt. Und das kam dann am Ende mit der harten Arbeit ganz automatisch.
Sommer 2017 war das, da hat die WWE dich unter Vertrag genommen. Kannst du mir mal erklären, wie funktioniert das? Weil ich meine, das ist ja, du hast vorhin Bundesliga angesprochen, da ist das so ein Vertragswechsel bei Fußballern, so ist es ja wahrscheinlich beim Wrestling nicht. Wie kam es dazu?
Nee, also ich war mir einen Namen in Europa gemacht und die WWE hat nach einem Deutschen gesucht und hatte eine Tour quasi angekündigt durch alle Wrestling-Schulen in Deutschland. Und Mr. William Regal, auch eine Legende in unserem Sport, kannte auch mein Vater unter anderem und hat, nachdem er die Fotos gesehen hat, sofort alles abgesagt und hat gesagt, den nehmen wir. Und da habe ich mir leider kurz vorher nochmal das Knie rausgehauen, habe mir das Innenband bzw. das hintere Kreuzband gerissen, war dann nochmal 2, 3 Monate raus. Aber sobald ich dann fit war, habe ich eine E-Mail bekommen und wurde mir direkt gesagt, ich soll rüberkommen nach Orlando, habe meine 2 Koffer gepackt, alles, was ich so hatte in meiner 40 Quadratmeter Wohnung in Hamburg, habe das gepackt und bin so ins Ungewisse, ne? Bin rübergeflogen und stand dann da bei 40 Grad in der Hitze auf einmal in Amerika.
Musstest du dich umstellen in irgendeiner Form, was die Körperlichkeiten im Ring betrifft? Weil ich denke mal, das wird eine andere Form des Wrestlings auch gewesen sein von den Ansprüchen her.
Ja, also das so körperlich jetzt gar nicht unbedingt, aber ich habe da schon 10 Jahre das Ganze gemacht, habe mir einen Namen erarbeitet, habe meine Erfahrung gesammelt und war auch da, wo ich herkam, so unter den besten Leuten. Da musst du dir das so vorstellen, das ist quasi wie eine riesen Highschool auf einmal, wie eine Wrestling-Highschool. So, du kommst da hin, du musst den ganzen Tag trainieren quasi, mehr oder weniger. Du hast deine 2-3 Stunden Ring, du hast deine 2-3 Stunden Gym, dann hast du Promo-Classes, dann hast du irgendwelche anderen Sachen, die du mitmachen musst. Das ist ein ganzen Tag Programm und das ist so ein bisschen so wie so ein Bootcamp. Also ist eigentlich egal, wo du herkommst, egal, was du vorher gemacht hast. Jeder restartet seine Karriere so ein bisschen. Ich war in der gleichen Klasse mit Leuten, die noch nie im Ring standen vorher. Und ich habe das schon 10 Jahre vorher gemacht. Also man musste sich irgendwie wieder neu, das war wie so ein Karriere-Neustart. Ich musste wieder ganz runter, wieder ganz neu anfangen. Wieder die ersten Übungen, die man so macht, wenn man gerade anfängt mitmachen, mich neu beweisen. Und jeden Tag war das auch so ein bisschen so ein Haifischbecken. Ich musste jeden Tag zeigen, so ey, ich bin hier der Deutsche und ich bin auch gut. So mäßig. Und ja, das hat auch eine ganze Weile gedauert. So musste ich mich gerade machen für, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Jahre. Und dann bin ich dann ins Main Roster gekommen.
Aber auch gut, ist spannend, weil sind da gewisse Vorurteile vielleicht auch vorhanden, wenn du sagst, ich bin jetzt der Deutsche hier, weil ist es dann eher amerikanisch geprägt oder wie ist das Umfeld denn da?
Ja, wir hatten schon damals auch viele internationale Leute, so, gerade auch so China, Indien hatten wir einige Leute, Europäer, einige, die ich vorher auch schon kannte, aber ich war der einzige Deutsche damals. Ich hatte noch einen Kollegen, der vorher noch da war, aber der war dann schon nicht mehr bei NXT, bei dieser Nachwuchsliga und dann später auch nicht mehr da. Deswegen, ich war da immer so auf deutscher Seite mehr oder weniger alleine später. Ist Gott sei Dank mein bester Freund, der Gunther, dazugekommen. Das hat dann alles natürlich nochmal netter gemacht mit dem Reisen und so. Weil natürlich damals auch schon, also das war ja die allererste Stufe, auf der wir waren, aber auch das war schon hart. Also wir waren 6 Tage mindestens im Ring. Dann haben wir Freitag, Samstag, Sonntag Live-Events gehabt, da mussten wir hinfahren. Das ist halt die Nachwuchsliga, da wird den Leuten noch so eingetrichtert, ja, worum geht's im Geschäft? So zum Beispiel, man muss den Ring vorher selber aufbauen und solche Geschichten. Das habe ich halt alles schon 10 Jahre vorher gemacht, also, aber das musste ich musste da natürlich trotzdem mitmachen. Und ja, so musste man dann quasi wieder sein Lehrgeld bezahlen. Und ich habe das aber auch gerne gemacht damals. So, ich habe mich da gerne bewiesen mit den anderen und mich irgendwie auch so mit denen gemessen und bin Gott sei Dank immer sehr gut rausgekommen, weil ich immer ja hart geackert habe. Weil das am Ende ja der Grund war, warum ich in Amerika war. Ich selber wäre wahrscheinlich nicht nach Amerika gegangen, einfach so. Aber ich war da zum Ackern und wenn man was über Amerika sagen kann, dann ist es auf jeden Fall, dass es ein Land ist, wenn du wirklich Gas gibst, dann wirst du dafür auch belohnt. Ne? Und ja, deswegen waren die ersten Jahre alles nur eigentlich im PC, Performance Center heißt das, da quasi leben, Vollgas geben, paar Stunden schlafen und essen und dann weitermachen.
Ackern ist ein gutes Stichwort. Wie viel musst du denn heute trainieren, um den Körper halt in der Verfassung zu halten, dass du das stemmen kannst auch?
Ja, heutzutage ist gerade auch viel so Recovery und sowas, weil ich bin ja 35 jetzt schon, mache das fast 20 Jahre und natürlich bringt das so die ein oder andere Verletzung und Wehwehchen mit sich. Und deswegen geht es auch viel um Recovery und so weiter, aber ich muss schon so meine 4-5 Mal in der Woche natürlich ins Studio gehen und trainieren. Dann muss man natürlich mit Massagen arbeiten und so weiter, weil es ist ja nicht nur diese 15 Minuten, die man auf Netflix sieht, die sind ja der kleinste Teil des Tages. So, da geht ja vorher schon, also jetzt gerade letzte Woche habe ich in 4 Tagen 3-mal gekämpft. Einmal in Mexiko, einmal in San Antonio und einmal in Houston. Das heißt, da kommt natürlich auch ein riesen Reisestress mit sich. So, bin mindestens, also aller mindestens 2-mal die Woche im Flugzeug. Und das ist natürlich auch körperlich was Leute, glaube ich, unterschätzen. So auch gerade die langen Flüge und so weiter. Das ist alles schon sehr belastend für den Körper auf jeden Fall. Fernab jetzt von den 15 Minuten, wo ich da 5-6 Mal auf den Kopf falle.
Es gibt einen Begriff, Kayfabe heißt das Ganze. Und das bedeutet ja, dass alles immer realistisch dargestellt werden soll beim Wrestling und generell im Ring. Und ich finde es ganz spannend. Wir haben jetzt Social Media, wir haben Netflix mit dieser Doku, die jetzt vor kurzem gekommen ist. Unreal heißt das Ganze. Inwieweit steht das im Kontrast zueinander, dass diese neuen Formen jetzt irgendwie auch eine Rolle spielen bei euch?
Ja, sehr natürlich im Endeffekt, weil natürlich Wrestling genauso davon lebt wie ein Film oder von einer Serie, von dem Ungewissen, von dem, dass man nicht weiß, wie es ist und so weiter. Und auf der anderen Seite ist natürlich zur gleichen Zeit sehr interessant, wie das funktioniert und warum das so ist. Das ist immer so ein bisschen der Wille vom Menschen, das, was er eigentlich genießt, ein bisschen zerstören zu wollen, weil die Neugier halt da ist. Das ist auch ganz normal. Ich glaube, es ist cool für die heutige Zeit. Ich glaube, es gibt den Leuten viel Transparenz. Ich glaube, weltweit ist das nicht mehr so ein Problem, aber in Deutschland ist tatsächlich irgendwie das einzige Land, wo es immer noch so ein bisschen nur die erste Frage ist, ja, aber das ist eigentlich Show, ne? Und das ist doch eigentlich so, liegt, glaube ich, so ein bisschen am Kulturellen in Deutschland, dass man gerne Sachen auf den Grund gehen möchte und gerne wissen möchte, warum Sachen so sind und woher die kommen und so weiter. Deswegen so transparenzmäßig finde ich es schon cool. Ich finde es schon sehr interessant, bestimmt auch für die Leute. Für einen selber ist es natürlich immer so ein bisschen so hinter deinen privaten, nicht privaten, aber hinter deinem Arbeitsvorhang schauen sozusagen. Da fühlt man sich so ein bisschen auf die Finger geguckt. Aber weil natürlich auch jeder so ein bisschen so diese Ehre in sich trägt, so Wrestling, nur wir wissen das und wir machen das und kein anderer. Das ist ja auch ganz normal. Aber ich glaube, am Ende des Tages passt es sehr in den Zeitgeist, ist sehr interessant für die Leute und wird ja auch sehr gut angenommen, war sehr beliebt.
Hast du es auch selber geschaut oder
Ich habe
lässt es?
selber nicht ganz geschaut. Nee, ich habe selber nicht ganz geschaut. Aber man hat ja immer mal wieder hier mal verlinkt und da mal verlinkt. So. Aber ich sage ja auch ehrlich so, das ist ja für mich, ist das ja auch jede Woche Arbeit. Also ich gehe ja auch zur Arbeit. Und deswegen bin ich auch, wenn ich dann zu Hause auf der Couch sitze, ich habe meine 2 Tage in der Woche vielleicht, wenn es hochkommt. Und dann versuche ich durchaus auch Sachen zu machen, die nicht so viel mit Wrestling zu tun haben. Dann gucke ich mir mal die Bundesliga-Highlights an oder sowas, weil ich nicht so viel mitbekomme und check, was da so abgeht.
Du hast Mexiko eben schon angesprochen. Ich habe gehört, dass da ein Wrestler unter dem Namen El Grande Americano gerade richtig durch die Decke geht. Wenn du das von außen betrachtest, mit welchem Stolz guckst du dir diese Entwicklung an?
Großer Stolz. Ich habe ja eine große Liebe für Mexiko. Ich habe da irgendwie echt mein Zuhause gefunden. Echt so meine Leute da, die Leute allgemein, das Essen, das Wetter, alles ist so. Ja, einfach irgendwie seit 10 Jahren lebe ich in Amerika und ist auch ein geiles Land, hat mir viel gegeben. Ich kann mich nicht beschweren, aber ich habe mich nie so richtig zu Hause gefühlt. Und in Mexiko jetzt, ich fühle mich echt so, als ob ich da geboren bin. Ich liebe das da. Also ich verbringe die meiste meiner Zeit in Mexico City, bin voll gerne da und genau, hab da auch einen guten Kollegen, der da momentan sehr gut unterwegs ist. Alles in allem momentan alles richtig gut an der Front. Ich liebe es, da zu sein. Ich versuche da so schnell wie möglich hinzuziehen. Bisschen schwierig mit so Green Card und alles sowas. Muss man sich mit auseinandersetzen. Aber ja, ist voll mein Paradies. Ich liebe das. Ist mein Land auf jeden Fall. Ich liebe das total da.
Marcel Bartel, Ludwig Kaiser, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir. Vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut.
Ich habe sie eben schon zu Gast gehabt. Jetzt ist sie wieder da. Hallo Ulrike.
Hallo Melanie.
Wir sprechen über Only Margot, eine neue Serie, die mit 8 Folgen bei Apple TV Plus verfügbar ist, bereits seit einigen Tagen. Und es ist eine Serie, die mir persönlich selbst am Herzen liegt, weil ich habe das Buch dazu gelesen. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber erstmal vorab an dich die Frage, um was geht es denn in dieser Produktion?
Also, wie der Titel vermuten lässt, es geht um Margot. Die ist Studentin und eine gute Studentin und hat eigentlich möchte Schriftstellerin werden und hat auch durchaus das Zeug dazu. Und dann wird sie ungewollt schwanger und alle ihre Ziele und Träume, ja, zerplatzen wirklich erstmal, weil sie eben mit diesem Baby allein dasteht. Dann verliert sie ihren Job als Kellnerin. Das geht natürlich alles nicht. Und dann geht es vor allem darum, dass sie unbedingt Geld verdienen muss, um irgendwie sich und diesen Säugling durchzubringen. Und kommt dann auf die Idee, es gibt ja diese Plattform, daraus leitet sich der Titel Only Margot auch ab. OnlyFans, die Internetplattform, die ja, für, sagen wir mal, erotische Inhalte bekannt ist. Und da meldet sie sich an. Das ist natürlich praktisch, weil sie es von zu Hause aus machen kann und entwickelt dabei dann aber wirklich sehr, sehr viel Fantasie und da schlägt so ihre Kreativität wieder durch.
Das Ganze basiert auf einem Roman von Ruthie Thorpe, der hierzulande erst letztes Jahr erschienen ist. Also das ging jetzt sehr, sehr fix mit der Serie. Und was ich so toll daran fand, das waren wirklich wahnsinnig schräge Figuren, aber gleichzeitig wahnsinnig tiefgründig und warmherzig erzählt. Also das war, las sich ganz, ganz toll. Inwieweit ist dieser Respekt, der vor der Hauptfigur vorhanden war in dem Buch, jetzt tatsächlich auch in dieser Serie spürbar?
Absolut, würde ich sagen. Ich habe das Buch selber nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Aber es ist sehr, sehr, sehr liebevoll. Also es ist sehr amüsant. Aber wie du sagst, es geht auch wirklich ans Herz. Und gerade eben Margot, das ist eine tolle Figur. Es ist eine ganz patente, kluge, kreative junge Frau, die da natürlich mehrfach zwischendurch verständlicherweise am Rande des Nervenzusammenbruchs steht, aber sich eben wirklich nicht unterkriegen lässt. Und dazu kommen ja, das sind auch wirklich sehr, sehr schöne Charaktere, ihre Eltern. Ihre Mutter, gespielt von Michelle Pfeiffer, da muss ich gleich noch was zu sagen. Die sich halt für ihre einzige Tochter ja was Besseres gewünscht hätte. Ne? Die war auch selber Kellnerin und naja, hat halt gedacht, ihre schlaue Tochter bringt es zu was und jetzt sieht es halt ja gerade nicht so rosig aus. Und jetzt kommen wir zu dem Wrestler, das ist nämlich ihr Papa, der ist auch ganz toll. Die haben alle wirklich Probleme. Der Vater ist eben ehemaliger Wrestler, hat sich den Rücken kaputt gemacht und war deswegen medikamentenabhängig, also im Grunde drogensüchtig, wenn man so will, und muss auch wirklich wieder auf die Beine kommen. Und die nähern sich dann an. Er ist der perfekte Babysitter. Er zieht dann sogar bei Margot ein. Also es ist schon, ja, es ist sehr liebevoll.
Die Darsteller hast du gerade schon angesprochen. Wer ist denn erstmal in der Hauptrolle dabei? Und danach können wir gerne auf die sehr namhaft besetzten
ja.
Nebencharaktere eingehen.
Genau, ach, auch die Hauptfigur, also Margot, wird gespielt von Elle Fanning, die ja auch jetzt gerade für einen Oscar nominiert war, für Sentimental Value. Die finde ich auch ganz spannend. Die ist so süß, sieht auch so süß aus und trifft aber auch ganz interessante Rollenentscheidungen, traut sich auch was. Auch in dieser Serie, also sie zeigt auch durchaus Haut, das bleibt nicht aus. Und ist aber so, die ist, ich finde sie ganz entzückend, ohne dass sie dabei jetzt irgendwie so ein bisschen Püppi oder so wäre. Die ist schon ganz tough, aber ja, ich finde sie ganz, ganz hinreißend, auch in dieser Rolle. Ja, Michelle Pfeiffer ist natürlich wirklich eine Ikone, muss man ja sagen. Und was ich da kurz einschieben muss, das ist schon auch ein bisschen spektakulär an dieser Serie. Gemacht hat sie, also als Autor, als Showrunner, David E. Kelly, der ja auch wirklich seit fast 4 Jahrzehnten im Geschäft ist, ganz bekannt geworden, würde ich sagen, mit Ally McBeal damals. Und jetzt so, der macht diese ganzen tollen Serien mit Nicole Kidman, Big Little Lies, Nine Perfect Strangers und so weiter. Und der ist nämlich seit 1993 mit Michelle Pfeiffer verheiratet. Und das ist das erste Mal, da schließt sich der Kreis, das ist das erste Mal, dass die zusammenarbeiten. Die hatten wohl eigentlich sich so ein bisschen geschworen, ja, nee, aber wir arbeiten nicht zusammen. Und das ist jetzt das erste Mal in, ja, über 30 Jahren, dass sie doch zusammengearbeitet haben.
Da hätte man gerne mal Mäuschen gespielt und herausgefunden, ob das dann auch hinter den Kulissen funktioniert hat oder ob das den ersten Ehestreit dann irgendwie hervorgebracht hat oder sowas.
Das stimmt, das hätte mich auch interessiert. Also sie haben natürlich Interviews gegeben und da haben sich natürlich, also vor allem Herr Kelly hat sich auch ganz reizend und liebevoll geäußert. Also Falls es so war, dann werden wir es nie erfahren, dann bleibt das hinter verschlossenen Türen. Aber die wirken auch irgendwie alle sehr entspannt. Also vielleicht war es auch wirklich, ja, am Set auch tatsächlich so entspannt und humorig, wie das zum Teil aussieht.
Ich habe mich gefragt, also OnlyFans spielt ja jetzt eine wahnsinnig zentrale Rolle in der ganzen Geschichte. Inwieweit wird das durch diese Serie jetzt heroisiert oder auch nicht? Weil das ist ja schon ein schmaler Grat, den man damit geht.
Das ist es tatsächlich überhaupt dieses, ich habe auch überlegt, wie finde ich das denn jetzt eigentlich? Eben, dass sich eine junge Frau in Geldnöten, eigentlich ein Klassiker, mit, ja, es ist ja nicht Prostitution, aber dass sie sich schon für Geld irgendwie zur Schau stellen muss und so weiter. Und die Serie läuft aber auch wirklich ja darauf hinaus, dass das im Grunde, also alles ist erlaubt, ne? So ist es geradezu was Positives. Sie findet da eben aber auch so ihre Nische und macht so ganz tolle Inszenierungen mit tollen Kostümen. Also es ist jetzt wirklich, es ist nicht, überhaupt nicht Porno, bleibt aber trotzdem auch erotisch. Und ja, ich finde auch, man bewegt sich da tatsächlich auf einem schmalen Grat, dass dann am Ende auch alle so an einem Strang ziehen und das unterstützen und sagen, Mensch, ist doch super. Und sie verdient dann eben auch wirklich gutes Geld damit, kann aber eben in diesem Rahmen wirklich ihre Kreativität ausleben. Darum geht es eigentlich. Also so ein bisschen aus der Not eine Tugend machen. Aber ich, ja, es ist tatsächlich ein bisschen gewagt. Aber wenn man die Serie guckt, kriegt man auch nie so, also so ein richtig, so ein ungutes Gefühl, dass man jetzt wirklich denkt, so, oh, das hat sich eigentlich nicht eingestellt.
Serien sind im Trend, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist das deutlich beliebtere Medium jetzt als zum Beispiel Film, zumindest in den letzten Jahren. Aber nichtsdestotrotz hat sich mir die Frage gestellt, ist es notwendig, das Ganze als Serie zu machen oder hätte es nicht vielleicht auch einen Film in dem Fall getan?
Ich muss ehrlich sagen, ja. Also für mich ja, mir wurde es tatsächlich etwas lang. Es ist wirklich sehr charmant. Man freut sich die ganze Zeit über die Schauspieler. Ich bin auch extra, also nochmal extra dran geblieben, weil ich wusste, dass irgendwann auch noch Nicole Kidman auftaucht. Die kommt nämlich erst so, ich weiß gar nicht mehr, in der 4. oder vielleicht sogar 5. Episode von 8. Und ich wollte auch einfach schon wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe auch gedacht, eigentlich hätte man da einen prima Spielfilm draus machen können. Oder gut, es ist ja eine Miniserie, aber 8 Folgen fand ich jetzt auch tatsächlich etwas ausgewalzt. Also vielleicht hätten auch so 5, 6 hätten es auf jeden Fall auch getan.
Muss ich trotzdem nochmal, ist das dein abschließendes Urteil? Oder was würdest du sagen, wie hat es dir gefallen? Wem würdest du es empfehlen?
Ach doch, also es hat mir schon gefallen. Ich fand es halt für die Länge ein bisschen dünn, auch inhaltlich letztlich. Aber ich konnte das wunderbar so gucken, einfach weil ich mich auch wirklich an allen Schauspielern sehr erfreut habe. Die sind alle, machen das alle toll. Und eben auch an diesen wirklich fantasievollen Kostümen, die Elle Fanning da als Margot trägt. Da gibt es noch so 2 Sidekicks, Mitspielerinnen sozusagen, die da dann zusammen auch sowas auf die Beine stellen bei OnlyFans. Das ist schon ziemlich abgefahren. Also es ist, hat mich jetzt nicht umgehauen. Bisschen knackiger hätte ich vorgezogen, aber es ist wirklich, es ist liebevoll und ja, die Schauspieler, das anhand, nein, aufgrund der Schauspieler würde ich es dann doch empfehlen.
Ob ihr das genauso seht, da könnt ihr euch ab sofort ein Urteil drüber bilden und zwar läuft Only Margot bei Apple TV Plus. Danke, Ulrike, für deine Zeit, für das Gespräch und für deine Meinung.
Sehr gerne.
Das war's. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Ich hoffe, ihr habt ein passendes Streaming-Highlight gefunden und vielleicht seid ihr jetzt auch interessiert oder ihr seid schon Fans, wer weiß, aber berichtet gerne mal, ob ihr jetzt in Wrestling reinschauen wollt. Gerne auch in den Kommentaren. Freue ich mich auf Feedback und ich freue mich auch, wenn ihr ein Abo da lasst. Drückt auf die Glocke. Wir sind auf jeder Podcast-Plattform verfügbar, also von Spotify bis Apple, je nachdem, was euch am liebsten ist. Und genau. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder einschaltet, immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Bis dahin viel Spaß beim Stream und macht's gut. Tschüss!